Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch Gottes Segen, auch beim Hören, beim Empfangen, mir beim Austeilen des Wortes Gottes. Okay, geht's so? Ist okay? Angenehm so? Ich würde gerne vorab etwas vorlesen. Ich habe heute, bevor wir herkamen, noch eine E-Mail bekommen. Wir hatten doch gebetet für den iranischen Pastor Youssef Nadarkhani, der ja 3 Jahre im Gefängnis sitzt, zum Tode verurteilt war wegen Verrat am Islam letztlich, weil er Christ geworden ist, weil er Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Und dann hat er ja auch einer Gemeinde von 400 Leuten vorgestanden und dann wurde er verhaftet und zum Tode verurteilt. Ich lese euch das mal gerade vor. Wir haben gebetet, in Darmstadt waren manche unterwegs, auch auf dem Luisenplatz bei der Demonstration mit unseren Geschwistern aus dem Iran und auch der Menschenrechtsorganisation aus Frankfurt. Und es wurden viele Briefe geschrieben, es wurde demonstriert. Heute die Meldung: Zum Tode verurteilter Pastor freigelassen. Das ist aus zum Tode verurteilter Pastor freigelassen. Das ist IDEA News, 9. September 2012, die Quelle. Nach über 1000 Tagen in Haft war es soweit. Youssef Nadarkhani konnte zu seiner Familie zurückkehren. Der im Iran zum Tode verurteilte evangelische Pastor ist nach Informationen von Menschenrechtsorganisationen überraschend freigelassen worden. Der 35-jährige frühere Leiter einer Untergrundgemeinde mit rund 400 Mitgliedern nahm mit 19 Jahren den christlichen Glauben an. Er wurde wegen Abfalls vom Islam und Verbreitung nicht-islamischer Lehren angeklagt und zum Tode verurteilt. Seit 2009 saß er im Gefängnis von Rasht, also ist im Iran, ein. Am 8. September sollte ihm wegen angeblich staatsfeindlicher Propaganda ein weiterer Prozess gemacht werden. Bei einer Verurteilung wäre auch in diesem Fall die Todesstrafe möglich gewesen. Vor Prozessbeginn verfügte das Gericht eine 6-stündige Anhörung. Während Beobachter mit einem harten Urteil rechneten, sprach das Gericht den Pastor vom Vorwurf des Glaubensabfalls frei. Es war aber überzeugt, dass Nadarkhani unter Muslimen evangelisiert habe. Dafür erhalte er eine 3-jährige Gefängnisstrafe, die mit der Untersuchungshaft abgegolten sei, teilte das US-amerikanische Zentrum für Gesetz und Gerechtigkeit in Washington mit. Nadarkhani sei daraufhin aus der Haft entlassen worden, so dass er zu seiner Familie zurückkehren konnte. Die Organisation Christliche Solidarität weltweit aus London und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt am Main, die auf ihren Internetseiten den Bericht bestätigten, erinnern daran, dass im Iran weiterhin hunderte Christen wegen ihres Glaubens inhaftiert seien. Für Nadarkhanis Freilassung setzten sich führende deutsche Politiker und Kirchenrepräsentanten ein, darunter Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Außenminister Guido Westerwelle, der Präsident des Europaparlaments Martin Schulz, die katholische Deutsche Bischofskonferenz, der EKD-Ratsvorsitzende Präses Nikolaus Schneider und mehrere evangelische Kirchenleiter sowie die Deutsche Evangelische Allianz. Von den 74,2 Millionen Einwohnern Irans sind 99% Muslime. Die Zahl der Konvertiten zum christlichen Glauben wird auf 250.000 geschätzt. Ferner gibt es bis zu 150.000 meist orthodoxe, armenische und assyrische Christen. Ja, er ist frei und wir haben gebetet, wir haben uns mit Gott eins gemacht für unseren Bruder dort. Und ich denke, wir danken dem Herrn, indem wir dem Herrn einfach nochmal einen Riesenapplaus geben. Danke, Herr, wir preisen dich und geben dir alle Ehre. Halleluja, gelobt seist du, Herr. Halleluja. Auch das ist Gebet, dem Herrn einen Applaus zu geben. Ja? Ihr wisst, Gebet ist für manche Leute immer so ein religiöser Akt. Ja? Also wenn ich mich an den Tisch setze und essen will, dann will ich also keine Gebetsstunde einleiten, sondern möchte ich essen, bevor das Essen kalt ist. Ja? Da möchte ich Dann setze ich mich hin und ich sage, danke Herr für das gute Essen, denn die Bibel sagt, unser, was wir zu uns nehmen, was wir essen, ist gereinigt, geheiligt durch Gebet, Gottes Wort, unsere Danksagung. So, wir danken Gott und ihr wisst, meistens ist es ja so, wenn man sich am Tisch setzt und dann sagt man so, wir wollen jetzt noch beten für das Essen, dann klatschen die Hände schon zusammen, falten sich und der Kopf geht runter und du denkst immer, hoffentlich landet er nicht in der Suppenschüssel bei dieser Handlung. Also wir sind in vielen Sachen religiös. Wenn du sagst, lass uns beten, machen die Leute so. Lass uns beten, gehen die Augen zu. Also wir haben so viele religiöse Übungen und Handlungen. Ich sage immer, wir haben gestern im Auto, habe ich noch zu Marita gesagt, wenn wir so Lieder haben wie Satan, the blood of Jesus is against you. Ne, ihr kennt das. Satan, the blood of Jesus is against you. Dann stehen manche Leute mit erhobenen Händen da. Ne, Satan, the blood of Jesus. Du denkst gerade, sie beten ihn gerade an oder was weiß ich. Verstehe. Das ist total neben the cup. Das ist, da merkst du Religion. Ne, Satan, the blood of Jesus is against you. Ne, so, und es ist klar, ich bete dich an. Ich will nicht abgelenkt sein, da schließe ich meine Augen und bete Gott an. Aber wenn ich sage, Gott ist gut, wir singen laut, Gott ist gut, da gehen wir doch nicht und dann stemmen, Gott ist gut, wir singen, störe mich nicht nebenan. Versteht, merkt ihr? Religion, das ist alles Religion, das ist eingeübte Religiosität. Wenn ich singe, Gott ist gut, Gott ist gut, wir singen laut, ja, Gott ist gut. Wir preisen ihn, wir singen laut, Gott ist gut. Versteht, das ist, ich merke nur daran, dass wir oft gar nicht wissen, was wir singen. Gerade Satan, the blood of Jesus is against you. Und wir stehen da an einer betenden Haltung, zum Himmel schauend, verklärten Blickes. Dann weiß ich, wir wissen, glaube ich, gar nicht, was wir im Moment tun. Das ist so viel Religion drin in unserem Alltag. Und warum sage ich das? Ich will, dass du bewusst lebst, mit Jesus, bewusst mit Jesus deinen Glauben lebst und nicht irgendwie ja, schwärmerisch oder rational. Natürlich kann das auch wieder Religion. Wir schließen jetzt bloß nicht mehr unsere Augen. Jetzt lassen wir sie offen, sonst bin ich religiös. Und dann sind unsere Augen... Mir geht es darum, lass uns bewusst unseren Glauben leben. Bewusst unsere Beziehung mit Jesus leben in dieser Welt und nicht in irgendeinem religiösen Handlung. Okay. Ja. Ich möchte versuchen, heute Abend unseren Glauben zu stärken. Versuchen ist zu wenig gesagt. Ich habe mich entschieden, unseren Glauben zu stärken heute Abend mit dem, was ich zu sagen habe. Es ist ja mit dem Glauben so, wenn du allgemein schaust, mit Glauben, wie sagte dann jemand mal vor einiger Zeit, woher soll ich denn den Glauben nehmen? Ich kann mir doch nicht aus den Rippen schneiden. Ja. Ist natürlich klar, nirgends in der Bibel steht geschrieben, schneid dir ein Stück Glauben aus den Rippen. Gibt's nicht, das funktioniert nicht. In den Rippen findest du keinen Glauben, da findest du, wenn du so gebaut bist wie ich, Haut und Knochen darunter und so, das andere wollen wir einfach mal unter den Tisch fallen lassen, nicht wahr? Aber so, woher kommt der Glaube? Anstrengung. Wie sagen manchmal Leute, ich habe einfach keinen Glauben. Ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe zu Gott gerufen und ich habe keinen Glauben bekommen. Richtig. Um Glauben zu bitten, wird niemals Glauben in deinem Leben produzieren. Glaube kommt nicht durch Gebet. Glaube kommt ganz einfach nicht durch Gebet, sondern die Schrift sagt, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Worte Gottes. Um Glauben zu bitten, produziert niemals Glauben. Denn Glauben kommt nicht durch Bitten. Glauben kommt durch Hören. Glauben kommt nicht durch Bitten. Der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Ich lese Gottes Wort. Ich studiere Gottes Wort. Und Glauben kommt in mein Herz, in meinen Geist, auch in meinen Verstand. Der Bibellehrer Kenneth Hagin sagte mal, wenn man Christen schon ermutigen muss, Glauben zu haben, dann bedeutet dies, dass das Wort Gottes seine Realität in ihrem Leben verloren hat. Die Briefe wurden an die Gemeinde geschrieben, deren einzelne Mitglieder bereits in die Familie Gottes hineingeboren sind. Gläubige haben den Heiligen Geist als ihren Lehrer, Führer und Tröster empfangen. Und das Maß ihres Glaubens wird dem Maß ihres Wissens über den Vater und über ihre Rechte entsprechen. Und dies ist auch das Maß deines Glaubens. Studiere einfach die Bibel und werde vertraut mit deinem himmlischen Vater. Lebe in einer ganz engen Beziehung zu ihm. Ich sage mit ihm, werde vertraut mit deinen Rechten als sein Kind. Wenn du mit dem Wort Gott eins wirst und das Wort eins wird mit dir, dann wächst du und bekommst starken Glauben. Der Glaube kommt aus dem Studieren des Wortes Gottes. Menschen, die Gottes Wort nicht studieren, werden schwerlich Glauben in ihrem Alltag haben, sondern immer irgendwie in der Defensive oder auch im Fall sich befinden. Gott aber hat uns berufen, Glauben zu haben. Die Bibel spricht davon, dass wir am Anfang unserer Bekehrung alle ein Maß des Glaubens bekommen haben. Alle haben wir dasselbe Maß, heißt es sogar, des Glaubens bekommen. Alle das gleiche Maß. Wir haben alle die gleiche Startmöglichkeit bekommen. Alle haben den gleichen Ausgangspunkt. Wir wurden Kinder Gottes von neuem geboren und wir bekamen die gleiche Ausgangsbasis des Glaubens. Und jetzt sagt die Schrift, seht zu, wie jeder darauf baut. Wie baue ich weiter? Und dann hören wir Dinge wie, die eine Gemeinde, da tadelt Paulus und sagt, dass der Glaube nicht so groß geworden ist. In der anderen sagt er, euer Glaube ist sehr gewachsen. Euer Glaube ist sehr stark geworden. Also, ihr schreibe euch Jünglinge, ihr seid stark geworden, weil das Wort Gottes in euch ist und so weiter. Also wir können oder wir sind dafür verantwortlich, ob Glaube in unserem Leben wächst oder nicht. Er wird nicht wachsen vor dem PC, wenn wir vielleicht alle möglichen Seiten anschauen, die nicht sein sollten. Er wird auch nicht wachsen, wenn wir irgendwelche eigenartigen Sachen uns vielleicht im Fernsehen anschauen oder überhaupt, wenn wir einfach passiv sind und uns gar nicht mit Gottes Wort befassen, dann kann in uns kein Glaube entstehen. Wir können eine Glaubenspredigt hören von jemand, wir können Glaubenszeugnisse hören, wir können Heilungszeugnisse hören und wir können dadurch aufgeputscht werden und ermutigt werden und sagen, wow, ja, Halleluja. Und wenn du fragst, glaubst du, dass das unser Gott ist? Glaubst du, dass er in der Lage ist, das überall zu tun? Dann werden alle sagen, ja. Aber wenn dann die Situation in dein eigenes Leben hineinkommt, wo du dich zu Gott stellen muss, dann da entscheidet sich dann, glaube ich oder glaube ich nicht. Dann kommt meistens, ja, der hat es doch erlebt, wieso ich nicht? Ja, und so weiter, so eigenartige Dinge. Ich möchte einen weiteren Vers mit euch lesen, 1. Johannes Kapitel 5. Möchte grundsätzlich einmal klar machen, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist, dass Gott wahrhaftig ist, dass er nicht lügt. Die Bibel sagt, du und ich oder unser Wort ist nur so viel wert, wie wir auch in unserem Leben tatsächlich leben. Und Gott ist jemand, der über seinem Wort wacht. Und er sagt, ich wache darüber, es auszuführen. Und es wird ganz bestimmt geschehen. 1. Johannes Kapitel 5. Vers 9 heißt es, wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Also wenn wir schon den Bericht, das Bekenntnis eines Menschen annehmen, Gottes Bericht, Gottes Bekenntnis und Zusagen, seine Bezeugungen sind größer. Wir vertrauen jedem Menschen, wenn er uns irgendwas sagt, wir vertrauen einem Versicherungsagenten, wenn er uns seine Police verkauft. Und wir sagen, das wird schon alles gut werden. Wir glauben dieser Person, bis du dann merkst, wenn der Risikofall eintritt, dass du dann doch keine Kohle kriegst oder doch in ziemlich abgespeckter Form, weil du das Kleingedruckte nicht gelesen hast. Bei Gott gibt es kein Kleingedrucktes, keine versteckten Klauseln, sondern sein Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, was er sagt, das hält er zuverlässig, das hält er gewiss. Dann geht es weiter in Vers 11. Und dies ist das Zeugnis. Also wir hatten Vers 9 gelesen, wenn wir schon das Zeugnis von Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Und Vers 9, Vers 11 jetzt, so. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also dies ist das Zeugnis. Dieses ist, was Gott klar und verbindlich erklärt. Ich habe dir ewiges Leben gegeben, weil du an meinen Sohn glaubst. Wer den Sohn hat, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und wer den Sohn hat, der hat auch das Leben. Steht bei dir genauso, oder? Der hat auch das Leben. Glaube an Gottes Wort ist einfach Glaube, oder Glaube an Gott ist einfach Glaube an sein Wort. Wenn ich sage, ich glaube Gott, dann glaube ich dem, was in diesem Buch steht. Denn das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Bezeugung in dieser Welt, an uns, an dich und mich. Und wir wissen, in unserer Gesellschaft ist es so, dass diese Dinge in Frage gestellt werden. Ja, kann man das heute noch so sehen? Sollte man dies noch so sehen? Ihr wisst, viele Theologen sagen mit dem Blut, das muss man ja heute nicht mehr so sehen. Mit der Auferstehung muss man nicht so sehen. Mit der Jungfrauengeburt muss man nicht mehr so sehen. Also versteht, da, es bleibt ja gar nichts mehr übrig. Aber wir müssen das so verstehen, dürfen es so verstehen und können es Gott sei Dank so verstehen, weil Jesus sagte, dieses Wort ist für uns das Leben. Und er, Jesus, ist uns zum Leben geworden. Er ist das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn ich sage, ich glaube Gott, dann bedeutet das, ich glaube seinem Wort. Ich glaube an sein Wort. Wenn ich Gottes Wort in Frage stelle, stelle ich Gott in Frage. Verstehst du? Wenn ich Gottes Wort in Frage stelle, stelle ich Gott in Frage. Weil das Wort ist der Herr. Die Schrift sagt, Jesus ist das Logos, das Wort, richtig? Er sagt, im Anfang war das Wort, war das Logos und das Logos war bei Gott. Und wenn wir in die Offenbarung schauen, wie Jesus dort auf dem weißen Pferd beschrieben wird, also in siegreicher Position, als er da beschrieben wird, da heißt es, und sein Name ist das Logos, das Wort Gottes. Das steht auf seinen Schärpen geschrieben. Er sitzt dort und auf seinen Schärpen, an den Schenkeln runter, steht geschrieben, das Logos, Jesus, das Logos, Jesus, das Wort Gottes. Und er ist der König der Könige. Für dich und mich ist wichtig, herauszufinden, was Gott sagt, um mit seinem Wort übereinstimmen zu können. Du kannst nicht aus dem blauen Himmel heraus sagen, ich stimme mit Gott überein. Man kann sagen, ich stimme mit Gott überein, aber du musst, wenn du keine Grundlage der Übereinstimmung hast, dann hast du ein Problem. Du musst, ich hätte fast gesagt, eine Vertragsgrundlage haben. Eine Grundlage, in der du nachliest, das hat Siemens gesagt, das hat Toyota gesagt, das hat Mercedes gesagt. Du musst wissen, da steht geschrieben, das ist ihr Bekenntnis, ihr Zeugnis, ihre Verheißung, wenn du deren Auto kaufst oder deren Geräte. Und Gott sagt, wenn du mit mir zu tun hast, ich schreibe dir nieder, zuverlässig, du kannst dich darauf verlassen, das ist mein Wort an dich, das ist mein Wort für dich. Und David hat das erkannt. Er sagt, dein Wort, Herr, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also Gott zu glauben heißt, ich glaube seinem Wort. Wenn ich die Bibel in Frage stelle, stelle ich Gott in Frage. Weil das ist das lebendige Wort Gottes. Und Jesus sagt, kein Jot wird vergehen von all dem, was er gesagt hat. Kein Jot wird vergehen von all dem, was er gesagt hat. Jot ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Wir wollen also herausfinden, und du solltest herausfinden, was Gott sagt, was Gott sagt, damit du mit ihm übereinstimmen kannst. Ich will noch mal ein Zitat bringen von dem Bibellehrer. Er sagt, du kannst nicht erwarten, dass die Dinge Gottes für dich funktionieren, wenn du Stellung gegen sein Wort beziehst. Das kann zum Beispiel durch religiöse Vorstellungen geschehen. Zu oft bekamen wir eine religiöse Gehirnwäsche statt biblischer Lehre. Gott sagt, seid nüchtern, schaut mein Wort an. Mein Wort, Psalm sagt es schon, die Summe deines Wortes, o Herr, ist Wahrheit. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Es ist wichtig für dich und mich herauszufinden, was Gott sagt, zum Beispiel über den Erlösungsplan, was Gott für uns in seinem Erlösungsplan getan hat. Also wenn wir einfach nur sagen, ja, ich bin erlöst durch das Blut Jesu und dann ist das schon gut. Nein, Gott hat viel mehr gesagt, was dieser Erlösungsplan behandelt. Das heißt, und beinhaltet. Das heißt, du gehst und nimmst deine Bibel, du fängst an zu studieren. Das, was Gott versprochen hat, Was ist der Inhalt dieses Erlösungsplanes, den Gott für mich geschaffen hat und in den ich da hineingekommen bin? Du musst ja wissen, in welches Bündnis du hineingekommen bist. Du musst wissen, ja, in welchen Vertrag du hineingekommen bist. Als du Jesus Christus in dein Leben aufnahmst, von neuem geboren wurdest, dann sagtest, Jesus werde der Herr meines Lebens, sei der Herr meines Lebens. Von da an hattest du ein Bündnis mit Gott. Und dieses Bündnis beinhaltet Zusagen, Verheißungen, Bestimmungen zum Wohlergehen unseres Lebens. Also was beinhaltet der Erlösungsplan? Sowas müsstest du nachforschen. Du solltest zum Beispiel nachforschen, wer ist der Vater für dich? Was ist der Vater? Wie ist dieser Vater? Was, wenn die Bibel sagt, er ist mein Vater, was beinhaltet das? Solche Dinge. Was tut Jesus jetzt zur Rechten der Hand Gottes? Ja, da habe ich ja drüber schon mal gesprochen, was Jesus tut. Es ist in dem Thema im Internet die Predigt, als Jesus, an der Tag, an dem Jesus aufhörte zu beten. Weil viele Leute meinen, dass Jesus im Himmel ist und uns vertritt im Gebet. Stimmt nicht, steht nirgends in der Bibel geschrieben. Jesus vertritt uns im Himmel nicht im Gebet. Das ist ganz einfach Religion, religiöse Theologie. Jesus tut das nicht. Und das habe ich euch ja da auch versucht darzulegen in dieser Predigt, der Tag, an dem Jesus aufhörte zu beten. Er hat im Himmel noch kein einziges Mal für uns gebetet. Wenn er im Himmel jetzt für uns beten müsste, dann hieße das, sein Erlösungswerk wäre nicht abgeschlossen, es wäre unvollkommen und somit wären wir tatsächlich wieder ganz schön auf uns gestellt. Oder zum Beispiel untersuche, was tut der Heilige Geist in dir? Was ist seine Aufgabe, seine Funktionen, hätte ich fast gesagt. Was macht der Heilige Geist, der in mir lebt? Finde heraus zum Beispiel, was Gott über folgende Punkte sagt. Was bist du in Christus? Was bin ich jetzt in Christus? Ich bin jetzt Christ geworden. Was beinhaltet das, Christ zu werden? Das heißt, du fängst an, deine Bibel zu wälzen. Was bedeutet das? Was ist der Inhalt? Wer bist du in Christus? Wer bist du jetzt? Deine neue Identität. Welche Identität habe ich in Christus? Das sind Dinge, die müssen wir herausfinden. Also wenn du wartest, dass alle Dinge vielleicht in einer Predigt kommen, sie sind immer wieder ja auch mal gesagt worden und hineingebracht worden, aber wenn du es festmachen willst für dich, dass es ein Teil deines Lebens wird, dann sagt die Bibel, dann müssen wir über dem Wort meditieren, darüber nachsinnen, nachdenken und dann wirst du Erfolg haben, dann wird es dir gelingen, dann wird es passieren, was geschrieben steht. Weil wenn Gott uns Ratschläge gibt in seinem Wort und sagt, wenn du danach läufst, das ist so die in meinem Reich. Wenn du danach läufst, dann wirst du das und das Resultat erleben. Und wenn wir das einfach stehen lassen und nicht darauf eingehen, werden wir diese Dinge auch nicht erleben. Er sagt, damit es dir gut gehe. Die Bibel spricht darüber, wie verhalte ich mich gegenüber meinem Ehepartner, dass Frieden in der Ehe ist. Wenn ich mich mit meinem Ehepartner gegenüber verhalte, wie ich es für richtig, wie ich es für gut halte, dann bin ich nicht mehr mit Jesus. Dann bin ich auch nicht mehr mit seinem Wort. Sondern dann habe ich meine eigene Richtschnur, nach der ich meine, es zu tun. Aber Gott sagt, ich gebe dir einen Ratschlag, wie ihr miteinander umgeht, was ihr einander tut, auch insgesamt für unser mitmenschliches Untereinander, Miteinander. Er sagt, wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, tut ihnen auch. Aber wenn Gott jetzt sagt, lebe mit deinem Gegenüber so und so und ich mache es anders, dann werde ich Unfrieden haben, dann werde ich Ärger bekommen. Und wenn ich Ärger bekommen habe, Unfriedenssituation gekommen ist, geht es mir dann gut? Nein, dann geht es mir nicht gut. Und Gott sagt, hättest du das gesagt, wie ich es dir gesagt habe, wie du mit deinem Mann, deiner Frau umgehst, dann würdest du danach handeln, würdest du das in deine Ehe hineinbringen, dann würde es dir gut gehen und du würdest Erfolg haben. Aber da wir das auf unsere Manier machen, geht es uns in der Ehe nicht gut und wir haben keinen Erfolg. Hallo? Könnt ihr mir folgen? Okay, und das betrifft alle Bereiche. Das betrifft unsere Finanzen, das betrifft Gesundheit, das betrifft Erlösung, das betrifft unsere Haltung und Stellung gegenüber Satan. All diese Dinge. Gott ist da eindeutig und sehr klar, um uns zu helfen. Sein Wort, die Summe seines Wortes ist Wahrheit und es ist Licht auf unserem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ich möchte dich ermutigen, nach diesem Gottesdienst auch, dass du einfach mutig bekennst, das, was du aus dem Wort Gottes erkannt hast und erkennst, dass du bekennst, ja, das gehört mir. Das gehört mir. Und wenn du anfängst, sagst, das gehört mir, dann wirst du das Resultat erleben. Ich nehme es wieder auf einfacher Basis. Du hast einen Vertrag irgendwo geschlossen und du hast deine Ware bekommen und auf einmal hast du festgestellt, die Lieferung oder das Produkt, das du erhalten hast, entspricht nicht der Zusage, die dir im Vertrag gemacht wurde. Dann wärst du unzufrieden. Dann, was machst du? Du sollst dann hingehen, du würdest normal hingehen, dann hören Sie mal zu. Das stand mir zu, so steht es geschrieben und ich hätte gern mein Recht. Manchmal sind wir als Christen ja auch so und sagen, naja, lass sie das doch behalten, lass sie es doch machen. Nein, du kannst hergehen und sagen, dieser Vertrag gilt, den habe ich mit ihnen geschlossen und ich hätte gerne mein Recht. Wir müssen Gott gegenüber so nicht auftreten. Aber der Teufel will uns die Rechte, die Gott uns gegeben hat, streitig machen. Und Gott sagt, du kannst aufstehen und ihm ganz klar sagen, geh aus meinem Leben, das gehört mir. Das ist mein Teil, das mir von Gott geschenkt wurde. Ganz klar und deutlich. Und wenn wir das nicht tun, wird Satan dich manipulieren und über dir oder versuchen, seine Herrschaft auszuüben. Ich will einen Punkt oder zwei Punkte heute in den Mittelpunkt stellen. Und zwar das Blut Jesu und auch das Wort des Bekenntnisses. In Epheser 1, Vers 7, das kannst du aufschlagen, wenn du magst, deine Bibel dabei hast. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Beachte, was hier geschrieben steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das Wort Erlösung oder Errettung, wie es in unseren Bibeln steht, der Grundtext zeigt, dieses Wort bedeutet zurückkaufen. Es bedeutet, jemand durch Lösegeld aus der Gefangenschaft befreien. Das Blut Jesu war das Lösegeld, um dich und mich aus der Gefangenschaft zu befreien. Als du zu Jesus kamst, ihn aufnahmst in dein Leben, dann wurdest du von Neuem geboren. Deine Sünden waren vergeben. Du hast Errettung bekommen durch sein Blut. Wir haben manches Mal gut gemeinte Hefte, die Menschen, die noch nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind, ihnen zu sagen, wie sie in das Reich Gottes reinkommen. Da findest du zum Beispiel solche Dinge und ich sehe sicherlich, sie sind ernst gemeint, obwohl sie gar nicht dem Boden, der Grundlage des Wortes Gottes entbehren. Zum Beispiel, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Also wenn du dann so Bekehrungsheftchen bekommst, dann steht dann drin, bekenne deine Sünden, der Herr wird, Gott wird dir vergeben. Und dann bist du sein Kind. Das ist nicht wahr. Das ist überhaupt nicht wahr. Denn durch Bekenntnis der Sünden wird kein Mensch Christ. Ich sagte schon mal, die Zeus-Anbeter damals, die konnten das besser als die Christen, besser sogar als die Katholiken ihre Sünden bekennen. Die Zeus-Anbeter waren Profis im Bekennen. Und sie haben dabei geweint und gefleht und sich sogar geritzt und alles Mögliche, um irgendwie mit Gott in Einklang zu kommen. Nein, Sündenbekenntnis bringt keine Beziehung zu Gott. Und dieser Vers in 1. Johannesbrief ist ja auch nicht an Ungläubige geschrieben, sondern er ist geschrieben an Gläubige. Wenn ihr davor schaut, 1. Johannes 1, Vers 5, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohn und untereinander. Und wenn wir nicht im Licht geblieben sind, wenn wir gesündigt haben, dann sagt er, wenn wir dann unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Aber um ein Kind Gottes zu werden, muss man Jesus aufnehmen. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht. Und Exousia, das Recht heißt Exousia, Autorität, Vollmacht. Denen gab er, das heißt, Gott hat Macht und die gleiche Macht wurde uns verliehen. Du bist jetzt Gottes Kind. 1. Johannesbrief sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt. Wir dürfen uns jetzt Kinder Gottes nennen. Wir dürfen uns jetzt Kinder Gottes nennen. Und wir sind es, sagt Johannesbrief, wenn wir natürlich Jesus aufgenommen haben. Wir hören gerade in unserer multikulturellen Gesellschaft oft und multireligiösen Gesellschaft so, wir sind alles Kinder Gottes. Nein, die Bibel sagt einen ganz riesen Unterschied. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber Kinder Gottes werden wir nur durch den Glauben Jesu Christi. indem wir ihn in, sein Leben auf, in unser Leben aufnehmen. Wer Jesus nicht hat, hatten wir erst doch gerade gelesen, 1. Johannes 5, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Egal wie viele Sünden ein Mensch bekehrt, egal wie oft er bekennt und wenn er jeden Tag zur Buße geht und Sünden bekennt, es nützt ihm gar nichts, absolut gar nichts, wenn er nicht Jesus Christus zu seinem Herrn gemacht hat. Und das sind Grundlagen, das müssen wir festmachen. Und, das ist, und dann wissen wir auch, wie wir Menschen geradlinig helfen können, wenn diese Dinge in unserem Leben klar sind. Also er sagt hier, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wir sind also freigekauft aus der Gefangenschaft durch das Lösegeld des Blutes Jesu Christi. Erlösung ist nicht nur einfach eine Lehre und eine Philosophie, sondern es ist eine aktuelle, tatsächliche, reale, wirkliche Befreiung aus der Herrschaft Satans. Es ist keine Lehre oder Philosophie. Wenn es nur Lehre und Philosophie ist und du niemals erkannt hast, ich habe Jesus aufgenommen, jetzt bin ich ein Kind Gottes und jetzt bin ich wirklich aus der Macht Satans befreit. Das ist es, was die Schrift sagt. Du bist jetzt ein Kind Gottes, du hast einen Herrschaftswechsel vollzogen. Die Menschheit fiel und kam in Gefangenschaft, als Adam und Eva sündigten. Aber Gott hatte einen Plan, einen großartigen Plan der Erlösung und dann schickte er Jesus in diese Welt und Jesus hat für uns, sagt die Schrift, eine ewige Erlösung geschaffen. Das Wort Gottes sagt, jetzt nachdem Jesus gekommen ist, für alle, die Christus angehören, die ihn aufgenommen haben, in ihm haben wir die Erlösung, die Errettung. Ich bin freigekauft. Ich gehöre nicht mehr zur Herrschaft Satans. Satan kann nicht, darf mich nicht mehr manipulieren, es sei denn, ich lasse diese Dinge zu. Wir haben die Erlösung. Wir sind jetzt, heute erlöst von der Macht der Finsternis und von der Kraft des Teufels. Manchmal hören wir, dass Leute sagen, ja, oh, wenn ich doch bloß in Freiheit käme, der Satan hat so viel Macht über mir. Ich weiß, als wir unsere erste Gemeinde starteten, Marita und ich, wir hatten dann jemand, der auch aus einem sehr religiösen Hintergrund kam und war einer der ersten wenigen Gottesdienstbesucher auch. Und die Person betete auch immer. Und dann, wenn sie im Gottesdienst kam, dann die Gebetszeit war, dann ging es schon los. Oh Herr, der Satan war so mächtig und er hat mich wieder diese Woche so, Herr, oh. Und Herr, der Satan hat dies gemacht und der Satan hat jenes gemacht. Oh, gepriesen sei sein Name, war dann sein Schluss. Dann habe ich ihn gefragt, wen meinst du jetzt, Satans oder Gottes? Seht, voll religiös, voll religiös. Und dann hat er gesagt, mach mich so heiß, dass der Teufel seine Finger an mir verbrennt, mach mich so heiß. Das sind alles sinnlose Gebete. In der Zeit hättest du ruhig Pizza essen können und entspannen. Es sind Dinge, die nichts, gar nichts, überhaupt nichts bewirken. Ja? Wenn Satan hat keine Macht über uns, wenn du die Wahrheit erkennst. Wenn du weißt, dass du wirklich erlöst bist von Jesus, ich zeige euch gleich noch einen Punkt, dann weißt du, er hat kein Recht mehr. Sein Recht ist zu Ende, er hat es verwirkt. Er ist der Gott dieser Welt, aber er ist nicht mehr mein Gott. Solange wir Jesus nicht aufnehmen, sind wir unter dem Gott dieser Welt. Aber wenn Jesus unser Herr wird, dann sind wir nicht mehr unter diesem Gott dieser Welt. Wir leben zwar in seinem Einflussbereich, aber wir leben unter der Herrschaft Jesu Christi. Lass uns dazu mal lesen, Kolosser Kapitel 1, 12 bis 14, habe ich schon öfter mal jemanden zum Geburtstag gegeben als Geburtstagsvers. Kolosser Kapitel 1. Der Kolosserbrief ist sowieso ein ganz herrlicher Brief. Da siehst du, wie Jesus alles geschaffen hat. Ab Vers 15, dass er das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Alles ist zu ihm hin geschaffen, durch ihn geschaffen. Alles besteht nur in ihm. Das heißt, wenn Jesus nicht da wäre, gäbe alles nicht, was wir sehen und uns gäbe es auch nicht. Alles existiert nur und ist nur da, weil Jesus da ist. Vers 11 und 12, 12 bis 14. Dem Vater danksagend. Wofür dem Vater danksagend? Haben wir ihm dafür schon mal gedankt? Schau mal, heute Abend sagst du, habe ich dem Herrn schon mal dafür gedankt? Gedankt über Folgendes. Er hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Und er hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wir lesen es noch einmal. Dem Vater Dank sagen. Wofür soll ich Gott danken? Du bist gläubig geworden. Ich bin gläubig. Wir gehören Christus an. Und jetzt sagen wir Gott Dank. Wofür? Weil du, Herr, mich fähig gemacht hast zum Anteil am Erbe der heiligen Licht. Weil du mich errettet hast aus der Gewalt der Finsternis. Weil du mich versetzt hast in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Weil ich in dir die Erlösung habe, die Vergebung der Sünden. Dafür danke ich dir. Nicht, dass ich sie bekommen werde, dass es einmal wird. Ich habe sie, das ist jetzt zu Lebzeiten, heute, hier auf der Erde, mein Teil. Finsternis, wenn die Bibel sagt, er hat uns versetzt, oder aus der Macht der Finsternis herausgerettet, das Wort Finsternis bezeichnet das Reich Satans. Und in dem Wort Finsternis steckt alles, was mit Satan und seinem Reich zu tun hat. Alles, worüber Satan herrscht. Wir waren ohne Christus in diesem Herrschaftsgebiet. Epheserbrief sagt, dass er uns sogar in unsere Gedanken manipuliert hat und dass er das gemacht hat, der ungläubigen Sinn hat er verblendet, so dass sie das tun, was er will. Und Paulus erklärt später, dass viele gläubigen Gedanken auch verblendet sind vom Teufel, weil sie nicht die Wahrheit des Wortes Gottes in sich aufgenommen haben, hineingenommen haben. Und dann kann der Teufel dich natürlich belügen und betrügen. Dann haben wir so Ideen wie, der Islam ist auch richtig, Buddhismus ist auch richtig. Wenn das jemand sagt, dann weißt du, der hat von Erlösung null Ahnung. Der weiß nicht, was Erlösung bedeutet. Der ist auch nicht wiedergeboren, würde ich mal so behaupten. Oder er ist noch total verblendet. Denn wenn ich wiedergeboren werde und ich sage, der Allah ist auch der richtige Gott, dann wird mein Geist in mir aufstehen, wird sagen, nein, nein. Warum? Weil mein Geist das Wesen Gottes hat, eine neue Geburt ist. Weil es ist doch ganz klar, die Schrift sagt, Allah kann niemals, niemals Gott sein. Weil die Schrift sagt, ein jeder Geist, Allah ist ein Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, Gottes Sohn ist, ist nicht von Gott. Also Allah, der Islam sagt, Gott hat keinen Sohn, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Das ist ganz klar, also disqualifizieren sie sich. Also ist ganz klar und deutlich, das ist nicht der Geist von Gott. Allah im Islam, der Allah ist ganz einfach ein Dämon. Es ist ja, der Ursprung ist ja sowieso ein kleiner Wüstendämon, den Mohammed dann so ein bisschen höher gebaggert hat. Finsternis ist das Reich Satans. Und ich sage nochmal, im Wort Finsternis steckt alles, was Satan ist. Licht beschreibt das Königreich Gottes. Licht beschreibt das Königreich Gottes. Es ist ganz einfach. Er hat uns versetzt oder errettet aus dem Reich der Finsternis. Er hat uns aus dem Herrschaftsbereich Satans rausgenommen und versetzt in das Reich des Sohnes, in das Licht, in das Reich des Sohnes seine Liebe. Durch die neue Geburt wurden du und ich aus dem Reich der Finsternis und aus dem Reich Satans herausgenommen, herausgerissen und in das Reich des geliebten Sohnes Gottes, Jesus Christus, hineinversetzt. Und dann sagt die Bibel, dass unser himmlischer Vater uns fähig gemacht hat, Teilhabe an dem himmlischen Erbe jetzt zu sein. Das heißt, wir sind nicht mehr in dieser Welt. Wir sind jetzt, weil wir Christus aufnahmen, von neuem geboren wurden, sind wir jetzt in Gottes Reich, in dem Reich des Sohnes Jesu Christi. Da sind wir jetzt. Und in diesem Reich sind wir jetzt Erben Gottes, heißt es, und Miterben Christi. Die Schrift sagt, alles, was Christus gehört, alles, was Gott gehört, gehört auch uns. Gott hat uns genauso viel geschenkt wie seinem Sohn. Wir sind Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Habt ihr bestimmt auch schon mal gelesen. Aber das sind Dinge, die müsst ihr im Alltag für euch festmachen. Wenn es an eurem Glauben rüttelt, an eurem Glauben wackelt, dann musst du sagen, nein, es steht geschrieben, in dem Bund des Vertrags meines Gottes steht diese Zusicherung, das ist mein Teil, das ist mein Leben. Ich bin ein voller Erbe Gottes und ein Miterbe Jesu Christi. Das ist ein Bündnis. Wir müssen es Gott nicht sagen, Gott hat es uns geschenkt.
Gott hat es uns gegeben. Aber wenn die Fragezeichen kommen, wenn die Angriffe der Hölle kommen, dann müssen wir klar machen, nein, ich bin ein Erbe Gottes. Und wenn du dich überhaupt nicht als Erbe fühlst, dann sagst du, ich bin ein Erbe Gottes. Und wenn du dich nicht als Sieger fühlst, dann sagst du, ich bin ein Sieger. Ich überwinde weit durch den, der mich geliebt hat und der in mir ist. Ich bin ein Sieger. Und wenn Krankheit in dein Leben kommt, dann sagst du, ich bin so froh, dass ich den himmlischen Arzt Jesus Christus habe. Der stellt mich wieder her. Der ist der, der mich wieder gesund macht. Er ist über dem irdischen Arzt. Hallo? Amen. Es ist so fantastisch. Es ist, wenn du das anschaust, wenn du das wirst, wie sagte mir mal jemand, weißt du, Herbert, wenn ich das lese, was Gott über uns sagt und was uns gehört, dann denke ich, das ist ein Märchen, das kann nicht wahr sein. Dann sage ich, du, es ist kein Märchen, es ist die volle Wahrheit und es gehört alles dir. Du bist ein Prinz und eine Prinzessin geworden. Nicht nur das, du bist Sohn und Tochter geworden. Sohn und Tochter, bist nicht nur irgendwie adoptiert und da hineingenommen. Unser himmlischer Vater hat uns ein volles Erbteil gegeben. Und Teil deines Erbes ist gleich zu Anfang, dass Gott dich aus Satans Autorität und aus der Finsternis von Satan befreit hat. Und jetzt bist du in dem Königreich Gottes. Du bekehrst dich, du sagst, Jesus Christus, ich nehme dich auf in mein Leben. Ich mache dich zu meinem Herrn. Und ich werde jetzt durch dich her von Neuem geboren. Ich werde eine neue Schöpfung in Christus. Ich nehme dich auf. Wenn du Jesus aufnimmst, dann tut er das andere. Du sagst, ich will dich, Jesus, sei du mein Herr. Und dann sagt Gott, ich will dich. Und dann werden wir von Neuem geboren. Und dann nimmt er uns raus aus dem Reich der Finsternis und setzt uns rein in das Reich Gottes. Ich will das gerade nochmal hier ansprechen. Gott hat dich fähig gemacht, heißt es da. Und er hat uns befreit. Er hat uns errettet, heißt es. Das Wort errettet finde ich sehr stark. Ich habe es mir heute nochmal angeschaut. Wenn das Wort errettet, wir haben uns an manche Worte so gewöhnt. Ich bin halt gerettet. Ne? Ich bin halt gerettet. Zwar wie durchs Feuer vielleicht, sagt der eine, aber irgendwie bin ich gerettet. Ja, ich bin aber dieses, Gott hat euch errettet. Das heißt, mit Gewalt und Kraft gezogen, geschleppt, rausgezerrt aus Satans Reich. Das Wort errettet heißt mit Gewalt und Kraft jemand ziehen, schleppen, rauszerren. Gott wartet das ganze Leben darauf, dass jeder Mensch, der nicht an Christus glaubt, dass er irgendwann eines Tages sagt, ich mache Jesus Christus zu meinem Herrn. Gott wartet darauf, dass alle Menschen, er möchte, dass alle nicht nur Geschöpfe, sondern Kinder Gottes werden. Und an dem Tag, als du und ich sagten, Jesus, ich mache dich zu meinem Herrn, sei du mein Herr und komm, wohne in mir. Da kam Gott mit seiner Hand und hat gesagt, und genommen und hat uns in das Reich des Sohnes versetzt. Er hat uns rausgezerrt, weil auf diese Minute hat er gewartet. Auf diesen Moment hat er gewartet. Bis jetzt waren wir in Finsternis. Bis jetzt waren wir unterjocht. Bis jetzt waren wir Sklaven. Und ich nehme dich auf. Und dieser Text im Kolosser sagt, er kam und griff dich, schleppte dich raus und sagt, so, und jetzt bist du bei meinem Sohn. Jetzt, das ist geschehen. Ganz urplötzlich, von einer Minute zur Sekunde zur anderen. Als du sagtest, ich will Jesus als Herrn haben, dann wurdest du gleich in sein Reich versetzt. Und jetzt bist du im neuen Reich. Du hast natürlich noch viele alte Denkgewohnheiten und Lebensgewohnheiten und Dinge, die du nicht verstehst. Das ist klar. Deshalb musst du ja jetzt auch, solltest du, und ich sage muss, Gott sagt nicht mal muss, aber ich sage, du musst Gottes Wort studieren, damit du weißt, was dir in diesem neuen Reich, in dem Reich des Sohnes seiner Liebe zusteht, wer du dort bist. Deshalb ist Bibelstudium, das ist nicht eine Knechtearbeit für Gläubige, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen, sondern damit du und ich wissen, das ist mein Recht, das steht mir zu. Und der Teufel will, dass du müde wirst, dass du am besten immer den ganzen Tag schaffst und schuftest und noch Überstunden machst und alles Mögliche, damit du abends krocki und kaputt und knorke bist, dass du überhaupt keinen Bock hast, Bibel zu lesen. Morgens wachst du wieder auf, noch schlag kaputt vom vorgehenden Tag und wieder keine Lust zu studieren, dann weißt du, wenn du keine Zeit mehr hast, mit deinem Vater zu verbringen, wenn du keine Zeit mehr hast, mit ihm zu leben, dann ist in deinem Leben irgendwo eine Fehlplanung. Dann tust du zu viel Dinge, dann sind die Dinge nicht mehr richtig. Dann musst du unbedingt die Notbremse ziehen. Die Notbremse ziehen, sagen, ich brauche eine Zeit mit meinem Gott. Ich sage das neulich mal und ich sage es nochmal. Wisst ihr, Gottesdienst ist nicht Erfindung von Menschen. Wir denken immer so, ja, haben sich der Klerus, die Geistlichkeit, die Pastoren und so, die haben sich ausgedacht, damit man die Gläubigen irgendwie so ein bisschen unter der Fuchtel hat und damit sie irgendwie vielleicht, damit man auch so ein bisschen Herrschaft vielleicht ausüben kann. Ich weiß nicht, was man sich denkt. Deshalb haben sie Gottesdienste gemacht. Da haben wir sie mal alle im Blick und können sie gut kontrollieren. Nee. Weißt du, Gottesdienst ist Gottes Idee. Gottes Idee. Gott hat Gottesdienst in diese Welt gesetzt. Und er hat das nicht gesetzt als einen Akt religiöser Handlung. Weißt du, im Alltag sind du und ich mit Gott zusammen. Wir leben mit ihm in unseren Familien, wenn du alleinstehend bist, in deiner Einzimmerwohnung oder deiner WG. Ihr seid dort mit Gott zusammen, ihr sprecht mit Gott, ihr lest sein Wort. Und die Beziehung mit deinem Vater im Himmel ist total gut und es ist super. Und dann triffst du dich vielleicht in deiner Hauszelle oder Hauskirche und bist dort mit Gott zusammen. Wir haben ja, bei uns nennen wir es Hauszellen, das sind Hauskirchen. Und wenn du dich in deiner Hauszelle oder Hauskirche triffst, und dann bist du mit ein paar Geschwistern zusammen und dann ist man dort mit und hat Gemeinschaft mit ihnen und mit Gott. Und am Sonntag sind wir alle zusammen. Weißt du, du musst dir vorstellen, Gott sagt, was ich neulich euch sagte, Gottes große Sehnsucht. Er will unser Vater sein. Ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Ich will mit euch leben. Ihr sollt meine Hausgenossen, ihr sollt meine Familienangehörigen sein, mit denen ich am selben Tisch sitze. Das wünsche ich mir so sehr, sagt Gott. Und weißt du, so Sonntag ist für Gott Familienfeier. Er hat gesagt, da habe ich den Einzelnen mal in seiner Wohnung, bin mit ihm zusammen, mit meinem Kind. Ja, in der Hauszelle, da treffe ich auch einen Kreis meiner Familie. Aber am Sonntag oder wenn der Hauptgottesdienst ist, da sind wir alle zusammen. Das ist Hauptkaffeestunde, sage ich mal, mit Gott. Weißt du, das ist eine Familie, die sagt, das sind Eltern, da treffen sie das eine Kind mal da, das andere mal dort, dann mal zwei oder drei zusammen. Aber dann sagt man, wir wollen Familienfest machen, wir wollen Familientreffen machen, wir wollen zusammenkommen. Und dann kommt die ganze Familie zusammen. Und das ist, Gott hat Gottesdienst in die Welt gesetzt, damit seine Kinder alle zusammen mal mit ihm ihn feiern und er mit ihnen hier ist, sie segnen kann, sie erfüllen kann, sich mitteilen kann, sich offenbaren kann. Für Gott ist das, Gottesdienst ist für ihn Familienfest. Es ist Gottes Idee. Er hat Gottesdienst kreiert. Hallo? Verstehst du? Und wenn du in deinem Familienverband bist, und die Familie lädt ein, sagt, schon wieder muss ich meine Eltern besuchen. Ich habe keinen Bock da, wenn man sich Kaffee und Kuchen soll ich jetzt trinken und essen und trinken als hätte man nichts anderes zu tun. Ja? Dann weißt du, in der Familienbeziehung, irgendwo stimmt da was nicht, richtig? Da stimmt was nicht. Und wenn sie sagen, schon wieder muss ich zum Gottesdienst gehen, furchtbar, dann weißt du, irgendwo ist zwischen der Beziehung vom Vater und dir noch etwas ungeklärt, etwas nicht so ganz richtig. Vielleicht ganz einfach, dass du dich übernimmst, auch dass du so viel arbeitest, dass du sagst, am besten schlafe ich in dieser Zeit nur. Keine Ahnung. Verstehe, aber irgendwas ist dann nicht richtig. Weil wenn Familie gesund ist und Familie sich liebt, ist man froh, dass man zusammen ist, richtig? Ich liebe es, wenn meine Töchter zu Hause sind. Ich liebe es, wenn wir als Familie zusammen sind. Das ist toll. Gott liebt es, wenn wir alle zusammenkommen. Gottesdienst ist Gottes Familienfest. Gottes Familienfest am Sonntag, wenn wir hier zusammen sind. Oder wie wir in Michelstadt, das ist ja der Familienfest. Gottesdienst ist dort Samstagabend. Oh Mann, als wir waren in der Finsternis, da hat er uns rausgezerrt und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Er hat dich versetzt. Versetzen bedeutet, aus dem Machtbereich, aus einem Machtbereich in einen anderen hineinversetzen. Du warst jetzt im Machtbereich Satans und jetzt hat Gott dich genommen und in den Machtbereich des Sohnes und des Schutzes seines Sohnes, des Sohnes seiner Liebe gesetzt. Das ist es, wovon es spricht. Und dann sagt er hier in Kolosser, dass wir Gott Dank sagen. Saget Gott Dank dafür, dass er das mit euch gemacht hat. Hey, du könntest heute unter der Knute des Teufels sein. Du könntest heute ein geschlagener Mensch unter Satan sein. Und vielleicht sagst du heute Abend, Herbert, weißt du, ich bin Christ und ich bin immer noch geschlagen. Ich bin unter der Knute des Teufels. Dann werde ich dir sagen, Schritte heute sagen, wie du da rauskommst, wie du diese Situation ändern kannst. Denn du alleine kannst diese Situation ändern und niemand sonst. Weil Gott hat seinen Part erledigt. Und das sage ich nicht als Druck. Du wirst merken, es ist so einfach. Wir müssen Gott nur glauben und mit ihm diese Dinge angehen. Doch Gott sei Dank, du und ich, wir können jetzt unser Erbe antreten. Wir, Wir können teilhaben an unserem Erbe. Und die Schrift sagt uns eindeutig, verschiebe es nicht auf die Zukunft. Verschiebe diese Dinge nicht auf die Zukunft, sondern heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Verschiebe es nicht auf morgen. Ja, verschiebe es nicht. Ich meine, wir sind ja, ich komme ja aus dem spanischen Hintergrund und dann, da ist ja, man sagt uns ja im Spanischen mal nach, wir sagen mal, mañana, mañana, morgen. Ne? So nach dem Motto, was du heute kannst besorgen, verschiebe ruhig auf übermorgen. Aber so ist das schon auch nicht generell, obwohl es kulturell auch manchmal dort ein bisschen anders gelebt wird. Wie kann ich, wenn ich jetzt Christ geworden bin und geschlagen werde oder meine, ich bin immer noch beherrscht, wie kann ich zum Sieg kommen, wie kann ich im Sieg leben? Ich weiß, wenn wir hier Gottes Wort nicht ernst nehmen, dann werden wir auch keine Freiheit erleben. Ich erinnere mich, ich habe vor ein paar Jahren habe ich mal darüber gepredigt, dass der Teufel unter unsere Füße gegeben ist. Satan ist unter unsere Füße gegeben. Und dann wurde ich zu einem Pastorenkollegium zusammengerufen und ich sollte das widerrufen. Ich sollte widerrufen, denn solange wir auf der Erde sind, wird Satan uns beherrschen und ich würde die Gläubigen falsch lehren und so weiter und so fort. Und dann haben wir das in der Bibel angeschaut und dann haben wir das gestellt und der Gesprächsleiter sagte, ja, der Herbert hat recht, Marita war damals mit dabei, der hat recht, denn wir haben Autorität über den Satan und nicht Satan über uns. So, somit war das klar, so sind wir eigentlich unverrichteter Dinge auseinandergegangen. Die einen blieben bei ihrem Glauben, dass Satan uns beherrschen kann und die anderen gingen halt ihren Weg in dem Wissen, wir haben Macht über den Teufel. In Offenbarung 12, Vers 11, da steht etwas ganz super geschrieben und das sind so Dinge, die habe ich mir schon früh in meiner Bibel angemalt. Es ist so toll, auch bei anderen abzugucken, bei anderen abzuschauen, wie haben sie den Sieg erlebt, bei anderen abzuschauen, wie habt ihr Sieg erlebt, wie habt ihr Sieg erlebt, wie habt ihr den Satan in seine Schranken gewiesen. Offenbarung Kapitel 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Sie haben ihr Leben nicht geliebt, sogar bis zum Tod. Also wie haben sie ihn überwunden? Schau mal, was da steht. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das Wort Zeugnis bedeutet Bekenntnis. Sie haben den Teufel überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Blut Jesu Christi und durch ihr Bekenntnis. Durch dein Bekenntnis. So, weil Satan der Gott dieser Welt ist, 2. Korinther 4, Vers 4 sagt, dass Satan der Gott dieser Welt ist, wird er versuchen, in diesem Leben über dich Autorität auszuüben. Er wird es versuchen, wenn du es ihm erlaubst, wenn du es ihm gestattest, wenn du ihm mehr glaubst als dem Wort Gottes, wird er dich beherrschen. Da nützt keine Befreiung, da nützt kein Cleansing. Du könntest jeden Tag zur Dämonenaustreibung kommen. Es würde deine Situation nicht verändern. Es würde überhaupt nichts verändern. Es ist absolut sinnlos, so etwas zu tun. Absolut sinnlos. Dämonen muss man austreiben, wo sie sind. Aber Mangel an Erkenntnis, der muss beseitigt werden durch Studium des Wortes Gottes. Wenn du in meinem Wort studierst, wirst du Erkenntnis bekommen und wirst Sieg haben. Die Bibel sagt uns so viele Dinge gerade über diesen Bereich. Weil Satan der Gott dieser Welt ist, wird er versuchen, in diesem Leben über dich Autorität auszuüben. Er wird versuchen, dich zu beherrschen. Durch mancherlei Sachen, durch Süchte, Lüste, Begierden. Er wird versuchen, dich zu beherrschen. Er wird versuchen, dich davon abzuhalten, gemäß den Rechten deiner Erlösung zu leben. Und du kannst den Teufel jedes Mal überwinden, egal wo du ihm begegnest, egal in welchen Test du kommst, welche Versuchung da kommt, welche Anfechtung da sein mag. Du kannst ihn überwinden. Du kannst ihn durch das Blut des Lammes und durch das Wort deines Bekenntnisses überwinden. Das Blut des Lammes, das hat Jesus getan. Das ist nicht in deinem Einflussbereich. Er hat einen neuen Bund und er hat uns Erlösung geschaffen durch sein Blut. Wir hatten erst in den Versen gesagt, Epheser 1, 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wir haben Christus angenommen und an dem Tag erlebten wir Erlösung, erlebten wir Errettung, erlebten wir Versetzung in das Reich Gottes. Jetzt kommt, wenn der Teufel versucht, uns zu beherrschen, uns zu überlisten, uns zu betrügen, zu belügen, kommt unser Teil, dass wir uns zum Worte Gottes stellen und das Bekenntnis sprechen. Jesus hat nicht rumgeboten und rumgemacht, weiche Satan, fliehe Satan, hau ab Satan. Wenn der Teufel kam und ihn versucht hat, sogar mit Bibelversen ihn versucht hat, dann sagt Jesus, es steht geschrieben. Und der Teufel ging. Dann versucht er ihn wieder und der Herr sagt, es steht geschrieben. Dann versucht er der Teufel ihn wieder und Jesus sagt, wiederum steht geschrieben. Er sagt immer, so steht es geschrieben und ich stelle mich zu dem, was geschrieben ist. Zu dem stelle ich mich. Und das ist das Bekenntnis. Jesus lebte mit Bekenntnissen. Wenn er angegriffen wurde, angefochten, attackiert wurde, dann fing er an, Bekenntnisse des Wortes zu sprechen. Immer wieder, es steht geschrieben, auch in den Auseinandersetzungen mit Menschen und Pharisäern. Er zitierte Gottes Wort, das nennt die Bibel Bekennen, Bekenntnis. Ich bekenne das, was Gott über mich sagt. Hallo? Durch das Bekenntnis. Du musst einfach nur wissen, was das Blut für dich getan hat und dass du damit erkauft wurdest. Du wurdest befreit von der Macht der Finsternis und versetzt in das Königreich des Lichts. Also durch das Blut Jesu bist du errettet, hast Jesus angenommen, wurdest aus der Finsternis rausgenommen und in das Reich des Lichts, in das Reich des Sohnes versetzt. Jetzt bist du im Reich Gottes. Zwar mit vielen alten Denkweisen, alten Gewohnheiten, aber du bist jetzt im Reich Gottes. Und jetzt fängst du an, dich zu dem Wort Gottes zu stellen. Du bist also errettet und versetzt worden durch das Blut Jesu. Dann musst du dein Bekenntnis, oder zu diesem Bekenntnis musst du, dann musst du zu diesem Wissen, dass du erlöst und errettet bist, dein Bekenntnis hinzufügen. Wenn du weißt, Jesus hat mich von Satan weggeholt, Gott hat mich von Satan weggeholt und in das Reich des Sohnes, Jesus, gebracht und dann Anfechtungen, Tests, Dinge in dein Leben kommen, dann bist du dran mit dem Bekenntnis. Dann bist du dran und sagst, nein, ich bin im Reich Gottes. Wenn der Teufel kommt und sagt, du bist vielleicht nicht wiedergeboren, sagst du, doch, ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Wenn der Teufel kommt und sagt, dass du keinen Sieg haben wirst, dann bekennst du, doch, ich habe den Sieg, in ihm habe ich den Sieg alle Zeit. Wenn der Teufel kommt und sagt, du bist nichts wert, du bist minderwertig, dann bekennst du, doch, ich bin wertvoll in den Augen meines Gottes und auch in den Augen meiner Brüder und Schwestern. Wenn der Teufel sagt, du wirst an der Krankheit sterben, dann sagst du, nein, ich habe einen himmlischen Vater und ich habe meinen Arzt, Jesus Christus. Er wird dafür sorgen, dass es mir wieder gut geht, dass ich wiederhergestellt werde. Wir stellen uns zum Wort. Verstehst du? Das ist da. Wenn du das nicht tust, der Teufel wird kommen, bei dir sind noch Dämonen drin, du bist noch besetzt, du bist noch nicht ganz frei. Und du bist aber im Reich Gottes. Da musst du sagen, ich habe keine Dämonen. Ich bin nicht besetzt. Wenn ich besetzt bin, dann bin ich von Jesus besetzt und von niemand sonst. Und ich akzeptiere keine Lügen. Ich akzeptiere nicht, dass man so etwas über mich sagt. Denn ich bin versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und in mir wohnt kein Dämon mehr. In mir wohnt Gott. In mir wohnt Jesus. In mir wohnt der Heilige Geist. Das ist die Wahrheit. Und das müssen wir sprechen. Bei mir ist eine alte Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit beherrsche ich. Nein, es gibt bei dir jetzt eine neue Person. Das ist der Mann von Golgatha, Jesus Christus. Er ist als Herrscher in dein Leben gekommen. Und wenn du ihn regieren und herrschen lässt, dann wirst du mit ihm herrschen. Hallo. Dazu müssen wir uns stellen. Das ist das Bekenntnis. Das ist das Bekenntnis. Verstehst du? Ohne dieses Bekenntnis ist das Blut Jesu für dich wirkungslos. Du wirst weitergeschlagen. Der Teufel kommt und sagt, deine Familie geht zugrunde. Nein, ich danke dir, Jesus, ist der Wiederhersteller meiner Familie. Der Teufel kommt und sagt, deine Kinder werden verloren gehen, sie werden in die Hölle gehen. Und du wirst sagen, nein, es steht geschrieben, ich glaube an den Herrn Jesus Christus und ich und mein Haus, wir werden gerettet werden. Wir stellen uns zum Wort. Das ist das Bekenntnis. Wenn du jetzt hier in dem neuen Reich bei Jesus sagst, oh, die gehen vielleicht wirklich verloren, oh, vielleicht bin ich ja doch noch besetzt, vielleicht ist der Teufel ja doch noch in mir, dann hast du schon verloren. Sie haben den Teufel, Offenbarung 12, überwunden durch das Blut Jesu. Da konntest du nichts hinzutun. Du hast Jesus angenommen, wurdest gereinigt, vom Vater versetzt. Aber jetzt, durch das Bekenntnis, überwindest du ihn in deinem Leben. Das Blut Jesu hat seinen Teil getan und das andere ist das Bekenntnis des Glaubens, des Wortes Gottes. Oh, Halleluja. Herr, jetzt wird mir warm. Die Kraft in dem Blut wirkt nicht automatisch, sondern du musst dein Bekenntnis hinzufügen. Die Kraft des Blutes wirkt nicht automatisch. Du musst dein Bekenntnis hinzufügen. Sag mal mit mir, die Kraft des Blutes Jesu wirkt nicht automatisch. Ich muss mein Bekenntnis hinzufügen. Herbert, verstehe es. Ich muss mein Bekenntnis hinzufügen. Amen. Mein Bekenntnis. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses, das Wort ihres Bekenntnisses. Ein letzter Vers, den wir jetzt miteinander lesen. Epheser 1, oder Abschnitt, Epheser 1, Kapitel 20. 1, Vers 20. Ja, hast du jetzt gedacht, ich wusste gar nicht, dass der Epheserbrief so lang ist, ne? Epheser Kapitel 1, 20 bis 23. Da geht es um die Kraft Gottes. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Macht und Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen, also den Füßen Jesu, unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Körper, sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Er hat alles seinen Füßen, den Füßen Jesu, unterworfen und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Seit wir neue Geschöpfe wurden durch Jesus Christus, ist die Herrschaft Satans über uns beendet. Der Tag, an dem du dich bekehrtest, Jesus aufnahmst, von neuem geboren wurdest, eine neue Schöpfung wurdest, an dem Tag endete Satans Herrschaft in deinem Leben. Das musst du festmachen in dir. Das ist ja nicht meine Erfindung, das ist die Schrift. Das musst du aber festmachen für deinen Alltag, für dein Leben. Ist die Herrschaft Satans beendet. Jesus ist der Herr und das Haupt über diesen neuen Körper, den er Gemeinde nennt. Wir sind der Leib, also der Körper. Christus ist das Haupt. Die Gemeinde ist der Leib. Christus ist das Haupt. Wir sind sein Leib und er ist das Haupt. Wir sind nicht mehr der Tempel Satans. Wir sind nicht der Leib Satans. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind der Körper Christi. Und er ist das Haupt. Der ganze Leib der Gläubigen, all die Wiedergeborenen, sind neue Geschöpfe in Christus Jesus. Außerdem ist jeder von uns individuell eine neue Schöpfung, weil wir alle Glieder dieses Leibes sind. Satan hat weder ein Recht, über den Leib Christi als Ganzes zu regieren, noch über einzelne Gläubige. Christus ist das Haupt dieses Leibes. Er ist derjenige, der den Leib regieren soll. Und regieren wird. Er ist das Haupt der Gemeinde. Als Einzelne sind wir lebendige Bausteine in diesem Leib, in dieser Gemeinde. Und wir sind, Gemeinde ist nicht unter der Herrschaft Satans. Gemeinde ist unter der Herrschaft und dem Schutz des allmächtigen Gottes, des Herrn Jesus Christus. Er ist das Haupt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Satan hat seine Herrschaft über unseren Geist, über unsere Seelen, über unsere Körper, über unser Denken, über unsere Finanzen und über unsere Lebensumstände verloren. Hallo? Er hat kein Recht mehr. Gott ist der Herr über diese Dinge in unserem Leben. Als wir unter Satan waren, wurden wir manipuliert und beherrscht. Jetzt sind wir unter Christus. Er hat kein Recht, irgendetwas in unserem Leben zu leiten, zu manipulieren oder zu tun. Es sei denn, du und ich, wir lassen es zu. Ich lese es noch einmal. Satan hat seine Herrschaft über unseren Geist, der neugeborene Geist, Gott wohnt da, über unsere Seelen und über unseren Körper, unser Denken. Ich erlaube nicht mehr Gedanken, die dem Wort Gottes zuwider sind. Die Bibel sagt, werdet erneuert in eurem Denken, damit ihr in der Lage seid zu prüfen, was das, der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene, Römer 12, 2. So wichtig, dass wir unser Denken erneuern. Satan ist auch nicht mehr Herr über unsere Finanzen und über unsere Lebensumstände. Denn Gott hat alle Dinge unter die Füße Christi getan. Und wir sind unter Christus, unter dem Haupt Jesus Christus. Und wir sind unter Schutz und wir sind unter Autorität. Und wir haben, als wir wiedergeboren wurden, angefangen, unser Erbe anzutreten und unser Erbe zu genießen und unser Erbe zu leben. Forsche in den Schriften, damit du feststellst, herausfindest, was alles für dich bereitet ist. Ich las vor längerer Zeit mal eine wahre Begebenheit, eine wahre Geschichte. Es ist so lange her, ich weiß es nicht mehr, in welchem Land es war. Ich weiß nur, es war irgendwo im asiatischen oder chinesischen Bereich. Also genau kann ich sagen, will ich jetzt auch nicht festgelegt werden. Aber es geht eigentlich um die Geschichte. Im Krieg, ich weiß noch nicht, ob das auch eine Sache aus dem Zweiten Weltkrieg war, bei mir ist nur dieses Gefangenenlager so hängen geblieben. Und zwar gab es dort in diesem asiatischen Bereich gab es ein Gefangenenlager. Dort wurden die Soldaten, Offiziere und so weiter gefangen gehalten, die der Feind also im Krieg gefangen genommen hat. Sie waren dort in diesem Lager, war sehr abgeschieden. Ich glaube, es war eigentlich gar nicht bekannt, dass es da war. Es war ein sehr geheimes Lager, das weiß ich noch, weil sonst wären die Dinge auch schnell rausgekommen. Und in diesem geheimen Lager wurden Gefangene gehalten, Kriegsgefangene gehalten. Und eines Tages, wie es so ist, war der Krieg beendet. Die Mächte schlossen Frieden. Das Abkommen besagte, alle Kriegsgefangenen sind freizulassen. In allen Lagern, egal in welchem Lager, also in diesem Krieg war es dort so, alle Lager werden, das war die Bedingung der Sieger. Und die Verlierer waren diese, die das Lager dort irgendwo im Versteck hatten. Und der Sieger hat als Bedingung gemacht, alle Gefangenen werden freigelassen. Und so wurde es angeordnet. Und Jahre später haben irgendwelche Militärs, soweit ich das weiß, haben dieses Gefangenenlager entdeckt. Und sie kamen dorthin und dieses Gefangenenlager war immer noch ein Gefangenenlager. Und der befehlshabende Offizier dort in diesem Lager behandelte die Gefangenen fürchterlich. Er wusste damals, ihm war mitgeteilt worden, der Krieg ist beendet, alle Gefangenen sind zu entlassen. Keiner hat es kontrolliert, keiner hat es nachgeschaut. Und er ging her und sagte, ich habe hier eine gute Existenz, mir geht es sehr gut. Er ist diesem Befehl seiner Kommandanten nicht nachgekommen und er hat dieses Lager weiter aufrechterhalten. Jahrelang waren diese Leute in Gefangenschaft. Obwohl sie frei gekauft waren, sage ich jetzt mal. Obwohl die Anordnung war, sie freizulassen. Aber dieser Mann sagte, ich lasse sie in Gefangenschaft. Und als man dorthin kam und es entdeckte, dann sagte jemand, was macht denn ihr hier noch? Ja, wir sind Kriegsgefangene. Ja, wisst ihr denn nicht, dass der Krieg schon lange beendet ist? Der Krieg ist schon jahrelang vorbei. Schon jahrelang. Das haben wir nicht gewusst. Und weißt du, dann brachen die Gefangenen aus. Dann wurde der abgesetzt und so weiter und die Gefangenen freigesetzt. Ich habe nur, als ich das las damals, habe ich gedacht, so geht es vielen Gläubigen. Freigekauft durch Jesus, versetzt von Gott in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und Satan kommt und sagt, der Krieg ist noch nicht zu Ende. Du hast noch keinen Sieg in Christus. Du hast noch keine Rechte. Solange du auf dieser Erde bist, kann ich über dir herrschen, wie ich das bei diesem Gespräch damals hatte. Satan wird, solange wir auf dieser Erde sind, über uns herrschen und so weiter. Und weißt du, und dann lebst du, obwohl du durch Jesus befreit wurdest, obwohl du als Kriegsgefangener durch das Blut Jesu ausgelöst, freigekauft wurdest, lebst du weiter in Gefangenschaft. Und das ist nicht, was Gott will. Das hat Gott so nicht gedacht. Verstehst du, was ich meine? Ich will, dass du heute kommst und erkennst, ich bin kein Gefangener mehr der Finsternis. Ich bin kein Gefangener mehr im Reich Satans. Ich bin von Gott rausgezerrt, rausgeholt worden. An dem Tag, als ich mich bekehrte, da hat er mich geschnappt, da hat er mich ergriffen und hat mich rausgezerrt und sagt, so, endlich bist du frei. Jetzt bist du in dem Reich des Sohnes meiner Liebe. Und jetzt hat Satan keine Gewalt mehr über dich. Die Schrift sagt in 1. Johannes 5, 18, wer aus Gott geboren ist, den tastet der Arge nicht an. Hallo, den tastet er nicht an. Wer aus Gott geboren ist, den tastet er nicht an. Weißt du, wer dich antasten kann? Wenn er dir weismachen kann, dass er noch Rechte an dir hat. Aber Satan hat sein Recht verloren. Du bist im Reich des Sohnes seiner Liebe. Und wenn du heute Abend hier bist und du sagst, ich habe noch niemals Jesus zum Herrn meines Lebens gemacht. Ich habe noch niemals gesagt, Jesus sei du mein Herr, komm in mein Leben. Wenn du das nie getan hast, dann bist du kein Christ. Dann bist du vielleicht auf dem Papier Christ. Aber Christ wird man dadurch, dass man Jesus aufnimmt. Nur wer Christus innen hat, der ist Christ. Niemand ist Christ, wo Christ draufsteht. Christ ist der, wo Christus drin ist. Hallo? Christ ist der, wo Christus drin ist. Wo kein Christus drin ist, der ist auch kein Christ. Und wenn du Jesus aufnimmst, dann wirst du heute ein Kind Gottes. Und dann wirst du heute aus dem Herrschaftsbereich der Hölle, die dich manipuliert und zerstören will und dein Leben kaputt machen will und dein Leben schlussendlich in die Hölle bringen will, dann wirst du heute von Gott persönlich genommen und in das Reich seines Sohnes versetzt. Und Gott sagt, willkommen zu Hause. Jetzt ist die Tyrannei zu Ende. Jetzt ist die Herrschaft zu Ende. Jetzt wirst du erstmal geheilt werden, befreit werden. Jetzt werden wir dich erneuern. Da sind wir wieder bei geboren, um frei zu sein, bei unserem Seminar. Geboren. Du kommst in die Gemeinde und jetzt gehst du durch das Wasserbad des Wortes. Ein Freund von mir, der nannte das, wenn neue Leute in die Gemeinde kamen und den Kurs, wo er sie lehrte, wer sie jetzt in Christus sind, er nannte das Wortklinik. Die Wortklinik, so in dem Prospekt der Gemeinde standen. Wenn du dich also bekehrst und zu Jesus gekommen bist und dann getauft wirst, dann kommst du bei uns in die Wortklinik. Ne? Fand ich ein gehörtes Wort, so Wortklinik. So, da kommt das Wort, bringt Heilung. Er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete sie, stellte sie wieder her, baute sie wieder auf. Wenn du Jesus aufgenommen hast, hat Satan kein Recht über dir. Bekenne das heute. Sag ihm klar auf die Nase zu, ins Gesicht. Satan, deine Herrschaft in meinem Leben ist beendet, weil ich zu Christus gehöre. Und wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, wenn du noch nicht aufgenommen hast, dann kannst du gleich, während wir weiter Gott anbeten, kannst du zu mir hier nach vorne kommen. Ich werde dir zeigen, dass das wahr ist, was ich sagte mit Johannes 1, Vers 12. Wer ihn aufnimmt, wird ein Kind Gottes. Dann werden wir es anschauen, ich werde mit dir beten und dann wirst du heute ein Kind Gottes. Und wenn du hier rausgehst, dann bist auch du weg von der Herrschaft des Teufels und hineingekommen in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in das Reich des Lichtes. Das ist, was ich dir anbieten kann. Dem Gläubigen, hör auf, dich beherrschen zu lassen von der Hölle. Dem Ungläubigen, hör auf, dich beherrschen zu lassen von der Hölle. Dem Gläubigen, du hast wirklich Sieg in Christus und durch das Bekenntnis deines Mundes vertreibst du den Feind. Durch das Bekenntnis deines Mundes. Und du, wenn du Jesus noch nicht kennst, durch das Bekenntnis und die Aufnahme Jesus in dein Leben, wirst du heute in das Reich versetzt. Ich wünsche euch Gottes Segen, eine kraftvolle Woche. Und hey, lass dich nicht mehr vom Teufel die Woche verarschen. Hallo? Lass dich nicht vom Teufel verarschen. Lass das nicht zu. Wie wirst du ihn überwinden? Genau, durch das Blut des Lammes und durch das Wort des Zeugnisses. Das Wort Zeugnis heißt Bekenntnis. Durch das Bekennen, durch das Sprechen, durch das Logos ihres Zeugnisses, durch das Sprechen, das Reden ihrer Bekenntnisse. So heißt es, durch das Reden von Bekenntnissen. Du gehst und sagst, Teufel, nein, ich bin jetzt im Reich Gottes, kein Recht. Das musst du in Anspruch nehmen. Durch das Blut Jesu bist du errettet worden. Durch das Bekenntnis verweist du dir als zweite Waffe den Teufel in die Schranken. Halleluja. Ich bete, Herr, dass du das in uns festmachst und ja, dass es wirklich Glaubenssubstanz wird in jedem von uns, Glaubenssubstanz. Und ich danke dir, du sagst danksagend dem Vater, der uns errettet hat aus der Macht der Finsternis und der uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung. Ich danke dir so sehr und der hat uns fähig gemacht. Die Schrift sagt, du hast uns fähig gemacht. Du erklärst in deinem Wort. Du hast uns befähigt, als Kinder Gottes zu leben. Du hast uns befähigt dazu. In Jesu Namen. Es gilt auch dir im Internet. Wende dich an den Herrn. Du bist zur Freiheit berufen, nicht zur Sklaverei. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen.